Hörspiele. Ein Podcast der Bregenzer Festspiele.
Heute beginnen wir direkt mit einer heiklen Frage, Florian. Und zwar, in deiner Heimatstadt Berchtesgaden wird ein Kind überfahren und du fühlst dich als Bürgermeister, der du in diesem Szenario wärst, verpflichtet, der Tat auf den Grund zu gehen. Aber als du anfängst nachzuforschen, verdichten sich die Anzeichen, dass du selbst aus Versehen den Tod herbeigeführt haben könntest. Willst du die Wahrheit wissen?
Ja.
Warum?
Weil Unsicherheit etwas ist, das ich nicht so gut ertragen kann. Ich möchte schon wissen, was passiert ist. Und ich möchte auch selber wissen, was ich gemacht habe. Vielleicht auch deswegen bin ich nicht jemand, der gerne mich zum Blackout getrunken hat oder der Drogen unbedingt konsumieren mag, weil ich gerne das Bewusstsein haben mag, was ich eigentlich gemacht habe.
Du bist also ein Wahrheitsliebender, könnte man sagen. Aber was nützt uns Wissen über unser Dasein? Was ist der Preis vielleicht auch von manch unbequemer Wahrheit? Und wie sehr haben wir eigentlich unser Leben selbst in der Hand? Da sind wir schon direkt bei den Kernfragen gelandet, um die mythologische Gestalt Ödipus. Ödipus soll laut griechischer Mythologie den eigenen Vater ermordet und die eigene Mutter geheiratet haben. Beides unwissentlich. Die Tragödie deckt er dann aber gnadenlos selbst auf. Daraufhin begehrt die Mutter, sprich seine Ehefrau, Selbstmord und Ödipus blendet sich selbst. Ja, diese Sage fasziniert und verstört seit Jahrtausenden von Jahren die Menschen in Europa. So ist es auch dem rumänischen Komponisten George Enescu ergangen, vor etwa 100 Jahren, als er in Paris die Tragödie nach dem griechischen Dichter Sophokles als Theater erlebt hat. Enescu hat den Stoff daraufhin zu Drama und Abenteuer seines Lebens erkoren und daraus sein einziges Musiktheater gewoben, Ödip, eine Tragödie-Lyrik. In Bregenz wird das Werk nun neu inszeniert von Andreas Kriegenburg. Wie er Enescus Oper und den jahrtausendealten Stoff deutet, was diese Musik so bestechend macht, darüber spreche ich jetzt gleich mit Florian Amort, Chefdramaturg der Bregenzer Festspiele. Mein Name ist Maria Gnann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörspiele. Ein Ausschnitt war das aus der Oper Ödip von dem rumänischen Komponisten George Enescu, der in Wien und Paris zum Supergeiger ausgebildet wurde, auch zum Dirigenten, Pianisten und Komponisten. In Paris wurde Ödip dann auch 1936 uraufgeführt. Und ich finde, an dieser Stelle kann man ein bisschen den südosteuropäischen Kirchengesang erahnen, der Enescu geprägt hat. Seine Großväter waren in Rumänien orthodoxe Priester. Es gibt aber auch Stellen, die mich persönlich sehr an französische Musik um 1900 wie von Claude Debussy erinnern. Gleichzeitig ist Enescus Musik sehr besonders einzigartig. Man muss sich vielleicht ein bisschen einhören, aber dann lässt sie nicht mehr los. Auf was achtest du, Florian, wenn du diese Musik hörst? Wie verfolgst du sie?
Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Wenn ich zum ersten Mal ein Stück höre, was ich nicht kenne, höre ich mir immer den Anfang an und den Schluss an. Und wenn es mich interessiert, mache ich weiter. Und bei Ödip hat es mich interessiert. Ich habe das Stück live noch nicht vorher gesehen gehabt. Ich habe aber eine Aufnahme schon mal gehört, bilde ich mir ein. Und der Beginn ist sehr faszinierend, weil so wabernde Klänge sind, die aber unglaublich feingliedrig schon sind. Und das hat man auch bei diesem, ja, orthodoxen Gesang gehört, dass es eben diese feinen Melismen, dieses eigentlich in ganz kleinen Tonschritten nach oben und unten gehen, sich vortasten. Das hat für mich etwas Unsicheres, aber auch was sehr Inniges eigentlich. Und der Schluss von Ödip endet mit einem Gong, mit einem Tamtam. Also auch ein sehr stiller Schluss, ein sehr merkwürdiger Schluss, den man so nicht erwartet hat. Und doch einen, der mich sehr besticht. Und in dieser Bandbreite höre ich dann dieses Stück. Ich höre auch in Farben ab und zu. Ich versuche in Strukturen auch gleich zu hören. Die Zahl 3 wird sehr wichtig sein in dieser Oper. Und so höre ich eigentlich Musik. Also ich höre leider, muss man ja fast sagen, Musik nicht mehr nur als Genuss, sondern immer in Strukturen und immer gleich in Assoziationen und Möglichkeiten.
Was ja auch helfen kann. Ich zum Beispiel höre auch sehr stark auf die Instrumentierung. Du hast schon den Gong am Ende eben angesprochen und ich finde es unglaublich, wie er die Instrumente einsetzt, die Farben, die du auch angesprochen hast und zu denen man auch den Chor vielleicht zählen könnte. Also, dass er den Chor wirklich auch mal ganz leise nur wie so einen Schimmer verwendet. Vielleicht ist das auch der französische Einfluss, aber auch Harfen, tiefe Holzbläser. Also er lässt das Orchester irgendwie auch sprechen. Das finde ich wirklich toll.
Es ist vor allem eine sehr dichte Musiksprache. Also er ziseliert jede einzelne Stimme fast aus und auch mit dem Chor, den du angesprochen hast. Man könnte ja meinen, dass Lautstärke man durch einen Gleichklang, also jeder singt dieselbe Melodie, erreichen kann. Er macht es ganz anders. Er fächert den Chor auf zu teilweise achtstimmigen, doppelchörigen Anlagen. Und was tatsächlich viel intensiver ist, weil die Spektren sich so überlagern, dass es eigentlich viel wuchtiger ist, als wenn jeder nur eine Melodie singen würde.
Ja, die Melodien transformieren sich ständig. Also es hat schon was irgendwie auch Erzählendes, Rhapsodisches. Man weiß nicht ganz genau, wohin es geht, dann führt es wieder zurück. Aber die Angaben, die Enescu dazu schreibt, sind ja super präzise. Also George Enescu muss ein absoluter Perfektionist gewesen sein. Und er hat sich ein Vierteljahrhundert immer wieder mit diesem Stoff zu Ödipus beschäftigt, nachdem er eben die Tragödie König Ödipus nach Sophokles im Theater gesehen hatte. Der Stoff scheint ihn also absolut fasziniert zu haben. Wie greift er denn den griechischen Mythos auf? Also orientiert er sich an Sophokles, Florian, oder was macht er damit?
Also er hat König Ödipus in Paris gesehen. Also er war, glaube ich, 28 Jahre alt und hatte dann den Wunsch, ich möchte daraus eine Oper machen. Und Vermittler und Mitschöpfer dieser Oper ist Egmont Fleck, der Librettist. Und der hat ein Libretto entworfen, der einerseits auf die zwei antiken Tragödien von Sophokles, eben König Ödipus und Ödipus auf Kolonos, zurückgeht und hat auf der anderen Seite aus verschiedensten anderen Überlieferungen aber eine Gesamtgeschichte versucht darzustellen. Und wir beginnen mit der Oper eigentlich mit der Geburtsszene von Ödip oder so einer Art antiker Taufe, wo viel mit Feuer gespielt wird, sehen dann im zweiten Akt, wie Ödip schon das Orakel befragt hat. Im dritten Akt, da sind wir dann bei König Ödipus und im vierten Akt bei Ödipus auf Kolonos. Also es ist eine Mischung aus Antike, aber aus der Sicht um 1900. Also vor allem, wenn wir vielleicht später über das Ende sprechen, merkt man ganz deutlich, hier wird keine Antike reenacted, sage ich mal, sondern hier wird versucht, sich eine Antike anzuverwandeln und immer mit dem Bewusstsein, was es mit der Gegenwart zu tun hat.
Das heißt, Enescu erzählt die Geschichte chronologisch nach, den Mythos um Ödipus und greift da eben auf verschiedene Quellen zurück, vor allem auf Sophokles, beide Theaterstücke. Was macht die Musik mit dem Mythos?
Es ist eine Tragödie-Lyrik, das bedeutet, sie ist, ausgehend von Lully, wenn man ganz weit zurückgehen möchte, ganz nah an der Sprache. Man hat einen sehr deklamatorischen Stil, fast ein bisschen auch wie von Wagner man das kennt. Also die Sprache und Musik haben eine ganz besondere Einheit. Jeder Ächzer, jeder Seufzer, jeder Schrei, jede schmachtende Phrase übersetzt er in Musik. Dass Sprache und Musik eine Einheit bilden, die nur irgendwie so von der Sprachmelodie er erfunden hat. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich wie eine Art Grand Opera. Es werden alle möglichen Mittel, die ein Orchester oder ein Theater besser gesagt zur Verfügung hat, in dem Dienst des Dramas gestellt. Also es gibt einen Riesenchor, von dem wir schon gesprochen haben. Es gibt ein Riesenorchester mit ganz verschiedenen Klangfarben von Bassflöte, Altsaxophon, über schnarrende Fagotte, über viele Holz- und Blechbläser bis zu Sonderinstrumenten. Also er versucht eigentlich aus einer Maximalforderung dieses Drama zu erzählen und damit auch eine Gewichtigkeit dem Stoff zu geben, wie es vielleicht nur eine griechische antike Tragödie uns auch heute noch vermitteln kann.
Ja, man lässt sich da so richtig reinziehen von diesen Mitteln, die UNESCO verwendet. Wir können ja mal ein paar Stellen herausgreifen, exemplarisch. Ich habe eine sehr wichtige und auch rätselhafte Szene aus der Oper mitgebracht, nämlich die Begegnung Ödips mit der ungeheuerlichen Sphinx, die hier gerade aus dem Schlaf erwacht. Ja, hier kann man so richtig miterleben, wie ein Ungetüm aufwacht. Die Sphinx tötet jeden, der ihre Rätsel nicht lösen kann. Und Ödip nimmt die Herausforderung todesmutig an. Und da gibt es, würde ich auch sagen, entscheidende Unterschiede zwischen mythologischer Überlieferung und Oper. Im Mythos fragt die Sphinx, was ist es, das mit einer Stimme begabt, bald vierbeinig, zweibeinig und dreibeinig wird? Und in der Oper fragt sie gleich, was ist größer als das Schicksal? Und in beiden Fällen lautet die Antwort, die Ödip gibt, Florian?
Der Mensch.
Richtig, der Mensch. Warum, glaubst du, hat UNESCO diese Änderung vorgenommen?
Ich glaube, auch da spielt die Zeit um 1900 eine große Rolle, fin de siècle. Wir haben die Zeit, wo die Psychoanalyse erfunden wurde. Wir haben eine Zeit, wo Gott oder Religion ganz allgemein in der Krise steckt. Wir haben auch, als das Libretto entworfen wurde, noch nicht den Ersten Weltkrieg gehabt, aber danach bei einer Überarbeitung natürlich schon die traumatischen Erfahrungen dieser Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Und das Göttliche oder die göttliche Macht generell ist sozusagen in die Krise gekommen. Und ich nenne es mal, die Selbstermächtigung des Menschen spielt da eine große Rolle, zu sagen eben, man nimmt das Schicksal selber in die Hand oder man kann das Schicksal beeinflussen. Man ist nicht nur ein Mensch, der sich vom Spielball der Geschichte von nach links und rechts irgendwie werfen lässt, sondern es gibt schon dieses Gefühl eigentlich, selber das Schicksal in die Hand zu nehmen.
Das heißt, man sieht bei UNESCO also kein Schicksalsdrama, in dem irgendwie gezeigt wird, dass die Menschen dem Schicksal nicht entrinnen können, sondern eher ein Enthüllungsdrama, bei dem das Publikum den Vorgang verfolgen kann, wie der Mensch damit umgeht, vielleicht auch die Menschen um ihn herum, um Ödipus herum, dass die Wahrheit nach und nach ans Licht kommt.
Das glaube ich schon, zumindest im dritten Akt. Der vierte Akt, da kommen wir später noch dazu, funktioniert tatsächlich dann ein bisschen konträr fast schon dazu. Aber ich glaube schon, es gibt diesen unglaublichen Wunsch, selber erstmal Erkenntnis zu haben. Und ich glaube, das ist auch ein großer Wunsch von Ödip generell, also vom mythologischen Ödipus, aber auch in dieser Oper Ödip, Erkenntnis zu haben, die Augen geöffnet zu bekommen und Wahrheit zu empfinden und die Wahrheit zu sehen.
Ödip beantwortet die Frage auf die Sphinx eben, wie du sagst, mit der Mensch, ob das eben stimmt oder nicht, das ist die Frage. Und die Sphinx stirbt dann auf atemberaubende Art unter Lachen und Schluchzern mit ihren letzten Worten: Die Zukunft wird dir sagen, ob die Sphinx sterbend ihre Niederlage beweint oder über ihren Sieg lacht. Also man könnte sagen, es bleibt in irgendeiner Form schon ein Rätsel, ob der Mensch größer ist als das Schicksal, oder was meinst du?
Ja, ich glaube schon, dass es genau an der Stelle ist zwischen dem Wunsch, Erkenntnis zu haben und vielleicht dann doch noch irgendwas, was man nicht so ganz fassen kann. Und bevor wir vielleicht diese Stelle hören, vielleicht doch ein Zitat von UNESCO selbst, was er zu dieser Stelle gesagt hat. Wir haben ja dieses Aufwachen der Kreatur schon gehört und er schreibt in einem Brief: Ich versuchte das Erwachen der Sphinx im rauchig-schwarzen Halbschatten ihrer Dunkelheit mit kühler, beklemmender Musik darzustellen. Ich musste ihren letzten Schrei erfinden, das Unvorstellbare imaginieren. Als ich die Feder niederlegte, dachte ich, dass ich den Verstand verliere.
Florian, bevor wir über dieses letzte seltsame Geräusch sprechen, lass uns über die Musik davor sprechen, also über den Gesang der Sphinx und welche Mittel UNESCO hier einsetzt, um diese Kälte zu erzeugen.
Wir haben ja vorher schon was gehört. Es geht um so eine doch spätromantisch noch funktionierende Musik, also eine, die noch nicht die Atonalität sucht und die Abstraktion, sondern mit eigentlich dem klassischen Repertoire der Romantik, ich sage es jetzt mal ganz platt, einen emotionalen Zustand auszudrücken. Und hier haben wir mit der Sphinx zum ersten Mal etwas völlig anderes. Das klingt auch völlig anders in der Oper. Wir haben hier mit Vierteltönigkeit zu tun. Wir haben mit Glissandi zu tun. Wir haben eine heftige Tremoli. Wir haben eine sehr komische Melodieführung, die gar nicht so logisch funktioniert. Das ist keine Melodie, die man nachpfeifen kann, anders als dieser orthodoxe Gesang vielleicht, den wir vorher gehört haben. Also alles fremdartig, aber irgendwie jetzt nicht modern im Sinne von, das ist zeitgenössisch, sondern archaisch. Wie eigentlich man sich so vorstellt, wie vielleicht so ein antikes Monster, was ja die Sphinx ist, klingen könnte. Und das hat er alles verwoben in diese Person der Sphinx. Und ich finde, selbst wenn man jetzt mit moderner Musik, atonaler Musik sagt, ich möchte da eigentlich gar nichts zu tun haben, das ist nicht so meine Musikrichtung, hier ist es so dramaturgisch in das Geschehen verwoben, dass es völlig Sinn macht, dass dieses Wesen so klingt, wie es klingt.
Wie wirkt die Musik heute auf deine Ohren?
Also ich finde für das, dass es vor 100 Jahren komponiert wurde, keineswegs so, dass man sagt, es ist eine alte Musik. Es ist eigentlich immer noch ziemlich frische Musik, die man hört.
Ich würde auch sagen, es hat immer noch einen Wow-Effekt. Also diese Szene, wenn man die hört, die macht was mit einem. Das hat was Sirenenartiges, wie diese Sphinx da eben singt. Und so kann man sich ja bis heute irgendetwas Übernatürliches, Nicht-Menschliches vorstellen. Also das funktioniert, finde ich, gut. Am Ende wird sie abgelöst durch eine singende Säge. Das haben wir gerade gehört. Das war ein Modeinstrument in dieser Zeit, also in den 20er, 30er Jahren und wurde auch in Filmen eingesetzt. Marlene Dietrich soll darauf auf Partys in Hollywood gespielt haben und auch Dmitri Schostakowitsch hat die singende Säge in seinen Opern eingesetzt. Was symbolisiert sie bei Enescu?
Ich glaube, der Wunsch, wirklich einen völlig denaturierten Klang zu erzeugen, das ist ja kein Klang, den man jetzt so hört wie eine Flöte oder vielleicht ein Streichinstrument, sondern es ist eben eine singende Säge. Also man hat ein großes Sägeblatt genommen ohne Zacken, hat das zwischen die Beine gespannt und kann eben durch Druck unterschiedliche Tonhöhen erzeugen, indem man es mit einem Kontrabassbogen anstreicht. Und der Wunsch, diesen irrwitzigen Schrei, Lachen, Wut, entbrannt, was das auch immer am Ende sein soll, das ist ja auch so ein ganz changierender Klang, nochmal zu unterstreichen, dass sie jetzt stirbt, diese Sphinx. Und sie stürzt zwar nach unten eigentlich, in die Schlucht, aber der Ton geht nach oben. Und ich finde, wenn man mal länger drüber nachdenkt, es ist wie so eine Art Pfeifen, was dann auf einmal da durchkommt. Ich finde das einen sehr spannenden Einfall, sicherlich ein exzentrischer Einfall, aber der nochmal zeigt auch, das ist zwar eine böse Figur, sage ich jetzt mal etwas salopp, die Sphinx, aber man hat schon Respekt davor, wenn man das hört.
Also mir entlockt der Laut auch ein staunendes Lachen. Also ich finde es jetzt auch nicht so super ernst. Ich frage mich, ob das zu der Zeit auch schon so war oder ob man da eben einfach dachte, oh wow, das ist ein Klang, den man so einfach nicht so gut kennt.
Also mich hat es schon, also ich konnte schon ernst nehmen, muss ich sagen. Also um wieder auf das Zitat zurückzukommen, ich musste ihren letzten Schrei erfinden, das Unvorstellbare imaginieren. Als ich die Feder niederlegte, dachte ich, dass ich den Verstand verliere. Also wir sind natürlich schon geprägt von 100 Jahre Musikgeschichte, die später kommt, von ganz anderen Klängen, elektronischen Klängen. Aber damals, wo es ja noch überhaupt keine Instrumentarium dieser Art gab, glaube ich, war das schon was völlig Neues.
Und das haben wir ja schon öfter festgestellt, dass ich manche Dinge lustig finde, die du nicht so lustig findest. Ja. aber ist auf jeden Fall sehr eindrücklich, wie er das beschreibt, diese Szene. Die Sphinx wurde bei den Griechen als ein geflügelter Löwe dargestellt, mit dem Kopf einer Frau, einem Schlangenschwanz und Vogelflügeln. Was hat die Kostümbildnerin Tanja Hoffmann für die Bregenzer Sphinx entworfen?
Auch bei uns gibt es eine Frau mit Flügeln, allerdings nicht geteilt, sondern sie ist in einem Gewand, in einem langen Gewand, aber mit großen Flügeln. Ich glaube, es sind 3 Meter Spannweite, also auch optisch ein hoher Augengenuss, das anzusehen. Man braucht auch mehrere Statisten, dass diese Flügel sich bewegen können. Also diese Überwältigung einfach dieser Figur, dass man sie auch sieht, das ist jetzt nicht irgendwie, es ist ja auch eine Heldentat in gewisser Weise, die der Ödip dort verrichtet. Und da braucht man schon auch eine optische Opulenz, um diese Heldentat auch zu zeigen.
Es ist eine Heldentat, weil Ödip das Volk der Thebaner mit dem Rätsellösen von der Sphinx im Grunde erlöst. Ja, in Bregenz wird Anna Danik, die auch sehr schwierig zu singende Sphinx-Partie, übernehmen. Anna Danik ist eine russische Mezzosopranistin mit sehr großer, flexibler Stimme, die sich in dieser, man kann schon sagen, Wahnsinnspartie sehr gut wird zeigen können. Die musikalische Leitung übernimmt übrigens der finnische Stardirigent Hannu Lintu. Und in die Titelpartie des Ödip schlüpft Paul Gä, ein Bassbariton aus Frankreich, der den Ödipus schon in London gesungen hat. Auch diese Rolle gilt als extrem herausfordernd. Warum, Florian? Erzähl uns mal ein bisschen was dazu.
Musikalisch gesehen ist Ödip eigentlich ein großer Monolog, mit Ausnahme des ersten Akts, was auch als Prolog übertitelt ist. Es gibt eigentlich kaum Szenen im zweiten, dritten, vierten Akt, wo Ödip nicht auf der Bühne wäre. Es dreht sich alles um ihn. Die ganzen Figuren, die kommen, sind Stichwortgeber eigentlich für seine Erzählung, seine Geschichte. Und diese Geschichte erzählt er mal bedrohlich singend, mal wütend, aber auch mit feinen Nuancen, aber immer ganz nah am Text. Und was es noch so schwierig macht, ist, es gibt Momente, wo er zwischen Sprechstimme und Gesangsstimme wechselt, wo es zu einem Parlando wird, wo es auch um Hauchen geht. Also es ist keine Gesangspartie im Sinne von, ich stelle mich hin und singe eine Arie, sondern es wird die ganze Bandbreite eigentlich aufgefahren, wie man vielleicht auch von Moses und Aaron von Schönberg kennt oder aus Wozzeck von Alban Berg. Also der Versuch, eine authentische Erzählung dahingehend zu erreichen, indem man nicht nur singt, sondern eben auch Geräusche, Sprache und diese Steigerung eigentlich mit reinbringt. Und das erstens mal die Partie sich in den Kopf zu bringen, dass man das auswendig spielt. Dann muss ich ja auch noch Szene spielen. Und diese Anforderung an die Gesangsstimme, das ist schon eine große Herausforderung. Und es gibt wahrlich nicht viele Sänger, die das können.
Hast du mit Paul Gä schon sprechen können, wie ihm diese Partie so taugt?
Das Gute ist, dass er die Partie schon mal gesungen hat. Das heißt, er hat das meiste präsent. Das Gute ist, dass er aus Frankreich kommt und daher auch mit der französischen Sprache näher ist als vielleicht jemand, der nicht Französisch als Muttersprache hat. Aber man merkt halt auch, er denkt wahnsinnig viel nach, wie man das präsentiert. Jetzt haben wir noch nicht musikalische Proben, sondern erst szenische Proben. Aber auch da fragt er schon, die Bewegung, die er macht, passt es mit seiner musikalischen Linie überein, weil es so nah an dem Text ist und so nah an einer Natürlichkeit komponiert ist, dass auch die Aktion natürlich sein muss.
Das Kostüm der Sphinx ist angelehnt an die griechische Sagenwelt. Ein geflügeltes Wesen wird gezeigt. Ist es insgesamt die Richtung der Kostüme? Verrate uns mal ein bisschen, was wir da sehen werden.
Es ist eine sehr archaische Sprache, die Andreas Kriegenburg zusammen mit seinem Bühnenbildner Harald Thor und der Kostümbildnerin Tanja Hofmann auf die Bühne bringt. Und jeder Akt, es sind also 4 Akte, die das ganze Leben beschreiten des Ödip. Und jeder Akt hat eine andere Farbe, eine andere Emotion, eine andere Materialität. Also die Geburtsszene hat mit Feuer zu tun. Das ist auch Liebe, Rot, Bewegung. Hingegen der 2. Akt, wo dann das Orakel schon ihm geweissagt wurde, ist weiß, blau, neblig, kammermusikspielartig. Der 3. Akt, das ist der Akt, als Theben von einer Pest heimgesucht wird, der sehr schwarz ist, also dunkel Und dann der vierte Akt, der dann vor Athen spielt, in dem Erinienhain, der ist sehr naturbelassen mit Lehm, helle Holzfarben und so. Und Holz spielt generell eine große Rolle in diesem Bühnenbild von Harald Thor. Das erste, man hat da so ein lasiertes Rot. Beim zweiten hat man fast ein, ja, sehr mechanisch verarbeitetes Holz, eben in Weiß. Dann das Schwarze im dritten Akt ist verkohltes Holz und vier eben ein sehr natürlich belassenes Holz. Also es geht auch um Materialität von Holz in dieser Inszenierung und damit auch in Kombination mit der Farbe eine sehr archaische Bildsprache.
Andreas Kriegenburg arbeitet ja auch sehr gerne mit Naturmaterialien, aber auch gerne mit großer Emotionalität. Lösen das diese Naturmaterialien ein und diese flächigen Farben, sage ich mal? Also wie wirkt das auf den Zuschauer, auf die Zuschauerin?
Also wir sind gerade mitten in den Proben, deswegen muss man erstmal gucken, wie das alles wird, wenn dann der Chor mit auf der Bühne ist, die Kostüme, das Licht, der Ton. Aber was jetzt bei dem Probenprozess schon man sehen kann, ist diese riesigen Wände, die auf einen zukommen. Auf der einen Seite eine große Erhabenheit, diese Paläste eben. Und auf der anderen Seite aber auch dadurch, dass die Wand mal ganz nah ranrückt und damit eben dieses Kammermusikspielartige macht, auch bedrohlich. Also er spielt mit dieser optischen Opulenz zwischen eben Überdimensioniertheit und Bedrohlichkeit, weil es überdimensioniert ist. Also so eine, genau dazwischen. Einerseits ist man beeindruckt, dass es so groß ist und im nächsten Moment fühlt man sich ein bisschen davon bedroht. Und das sind ja Instinkte, die man abseits jeder zusätzlichen Interpretation fühlen kann. Und das finde ich sehr spannend.
Ja, und diese Naturmaterialien, beziehungsweise diese vier Rubriken, in die er diese vier Akte einteilt, das hat ja was sehr Simples und dadurch aber auch etwas sehr archaisch vielleicht auch angehauchtes. Also wenn man eben mit Feuer oder Asche oder eben Nebel und sowas spielt, dann verführt einen das ja vielleicht schon auch dazu, sich in so Urzustände hineinzuversetzen. Also es ist ja sehr reduziert, was er da macht.
Ja, es ist kein opulentes Bühnenbild im Sinne von, es gibt 1000 Requisiten, aber es ist durch eine Einfachheit, hat es eine große, große Gewichtung und eine große Wirkung. Und vielleicht können wir jetzt noch mal kurz in den Schluss des zweiten Akts reinhören, das Finale, weil dort nämlich trifft sich dann die ganzen Thebaner, besingen Ödip als Helden, dass er die Sphinx besiegt hat. Und man hat da wirklich auch musikalisch eine überwältigende, mit Chören und Blechbläsern und alles, was sozusagen das spätromantische Instrumentarium zu bieten hat, wird da aufgefahren mit Doppelchörigkeit und großes Chortableau, um am Ende eigentlich wirklich eine große Krönungszeremonie zu feiern. Und ganz am Ende schwächt's ab. Da gibt es dann so zwei so kritische Holzflöten, glaube ich, die noch sagen so, na, wenn da nicht noch was kommt. Und dann wird es aber sofort wieder niedergebügelt und dann ist auch der Akt wieder aus. Genau, man muss wissen, davor die Szene mit der Sphinx ist in einem etwas leeren Raum und dann dreht sich die Bühne und man sieht dann auf einmal so eine Wand kommen und man hat diese riesige Wand vor einem. Man sieht, wie immer mehr Leute auf die Bühne kommen. Wir haben insgesamt 68 Chorleute dann auf der Bühne, Statisten. Alles sammelt sich zu diesem riesigen Chortableau und man hat einen Raum, der erstmal nur offen ist und der sehr einfach wirkt. Aber dadurch, dass eben der Raum so archaisch ist und die Musik unterstützt, dass sie wirken kann, hat es eine noch größere Wucht, als wenn ich jetzt da noch etwas anders dazu machen würde, was künstlich wäre. Also dadurch, dass es eine Einfachheit hat, hat es auch eine Schönheit und wird dadurch noch wirkungsvoller als andersrum.
Im vierten Akt steht ja auch die Erde dann für den Erneuerungsprozess. Ödip erhält vom weisen König Theseus Schutz, um in Ruhe sterben zu können. Also man kann diese Oper ja verschiedenst deuten, vielleicht als Erkenntnisprozess, der aus Ödip einen veränderten Menschen macht, oder dass Schmerz und Leid integraler Bestandteil des menschlichen Lebens sind. Oder man kann sich auch einfach lustvoll hineinwerfen in einen bekannten Mythos, neugierig darauf, wie mit dem Stoff verfahren wird, also mehr ein ästhetisches Erlebnis. Wie konsumierst du dieses Werk, beziehungsweise was nimmst du aus eurer Inszenierung mit, Florian, vor allem jetzt im Probenverlauf?
Also wir sind ja noch nicht am Ende beim Inszenieren. Ich bin sehr gespannt, was mit dem Ende passiert, weil da tatsächlich etwas Abweichendes ist als im Originalmythos. Im Originalmythos ist sozusagen diese Reinigung, die Katharsis am Ende. Und Edmund Fleck, der ja Jude war, liberaler Jude, hat aber eigentlich ein total christliches Ende geschrieben, weil Ödip besteht darauf zu sagen, er ist unschuldig, er hat gelitten, es ist Unrecht an ihm angetan worden, er ist eigentlich total unfair behandelt worden. Und damit ist man eigentlich viel näher an einer christlichen Märtyrerideologie als vielmehr an dem antiken reinigenden Stoff. Das fand ich sehr spannend, dass es am Ende so eine christliche Komponente fast schon bekommt. Jetzt nicht christlich im Sinne von heilige Geschichte, auch wenn es so eine Assoziation ist, sondern einfach so wieder, was ist größer als das Schicksal der Mensch? Und am Ende sagt er aber, ich habe so gelitten, ich habe so viel Leid erfahren. Ich wurde auch aus Theben vertrieben am Ende, obwohl jeder wusste, dass ich eigentlich nicht wissentlich etwas Falsches gemacht habe. Und das sind wir aber dann wieder in einen ganz anderen Kontext, zum Beispiel, wie wissend war man zum Beispiel oder wie schuldig war man in einer Diktatur, von der man zum Beispiel nicht wusste, was alles passiert. Also wie schuldig macht man sich eigentlich, wenn man nicht alles weiß? Und da sind wir wieder bei der Anfangsfrage, die du mir gestellt hast. Möchte ich eigentlich alles wissen? Und das macht dieses Stück so spannend. Und jeder nimmt natürlich ein bisschen auch das raus, was für einen selber gerade wichtig ist. Und ich habe am Ende dieses mitgenommen, dass es eben schon sehr, eigentlich der Wunsch entsteht nach Harmonie und trotzdem so viel gelitten wurde. Und die Frage ist, ob man da nicht auch irreparable Schäden an einem selber sich zugefügt hat, wenn man so einen Leidensprozess durchmacht wie Ödipus.
Ödip von George Enescu mit 12 Solistinnen und Solisten, dem Prager Philharmonischen Chor und den Wiener Symphonikern unter der musikalischen Gesamtleitung von Hannu Lintu können Sie an 3 Terminen in Bregenz erleben. Am 16. Juli, am 20. Juli, das ist ein Sonntag, da wird die Vorführung vormittags stattfinden, und am 28. Juli jeweils im großen Saal des Festspielhauses. Ödip wird in französischer Sprache präsentiert mit deutschen und englischen Übertiteln, und Karten gibt es ab 22 Euro. Vielen Dank, Florian, für das Gespräch.
Ich sag danke.
Und mein Name ist Maria Gnann. Danke auch Ihnen fürs Zuhören.
Hörspiele. Ein Podcast der Bregenzer Festspiele.